Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Endlich wieder El Clasico. Wird's vielleicht sogar ein klarer Clasico? Darüber will ich heute mit Alex in einem kleinen Tiki-Taka reden. Wir schauen aber vorher nochmal zurück auf die Champions League Woche. Da war ja auch einiges los. Jetzt hat auch der FC Barcelona seine ersten Punkte. Da kann man ja fast schon Alex gratulieren. Also herzlichen Glückwunsch, Herr Troika.
Ja, herzlichen Glückwunsch zum nicht mehr Tabellenletzter sein. Kurzer Quickie-Taka heute.
Ja, Quickie-Taka.
Quickie-Taka. Ja, zum Klassiko wurde mal wieder Zeit. Obwohl, ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Klassiko, ja, Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich bin da noch nicht so scharf drauf. Erstens immer Schlag auf Schlag, alles diese englischen Wochen, die zermürben mich und laugen mich aus. Das ist das eine. Und das andere ist ja, Barca macht nicht so viel Hoffnung aktuell, auch wenn sie jetzt gestern mal wieder gewonnen haben. Aber ach und krach, 1-0, oh wei, oh wei. Mhm. Darüber sprechen wir ja gleich ein bisschen über die Leistung, weil Champions League, guck mal auch noch kurz zurück, oder?
Ja, Champions League würde ich generell sagen, da ist ja jetzt Halbzeit in der Vorrunde. 3 von 6 Partien bestritten und jetzt haben immerhin die Spanier, es war ja vor diesem dritten Spieltag, gab es erst 2 Siege, jetzt immerhin Barca, Real und eben, wer was noch, Villarreal haben nachgelegt. Also ist die Bilanz ausgeglichen, 5 Siege, 5 Unentschieden und 5 Niederlagen aus eben diesen 15 Partien mit spanischer Beteiligung. Da sind uns ein paar glückliche Siege bestimmt auch noch in Erinnerung, allein 2-mal im San Siro, so Atletico spät, Real spät und auch nicht unbedingt super verdient. Sevilla in Wolfsburg, der Punkt mit dem Elfmeter da, eieieiei. Aber auch auf der anderen Seite natürlich Real unglücklich gegen Sheriff verloren. Jetzt Atletico gegen Liverpool. Ach, da wäre schon eigentlich auch ein Punkt drin gewesen. Aber es zeigt sich weiter, die Spanier tun sich noch ein bisschen schwer auf internationalem Parkett.
Ja, absolut. Ja, viel drinnen, diese Champions League aus spanischer Sicht, viel. Ja, schwer, sie tun sich schwer, klar, sie haben Probleme, auch wenn sie mal Punkte holen, haben sie Probleme, weil die Punkte waren glücklich. San Siro, du hast es angesprochen, jetzt okay. Das war, fand ich tatsächlich, wir haben ja Atletico immer wieder kritisiert, vor allem in der Champions League, oder ich habe es getan in den letzten Wochen und Monaten. Das war tatsächlich die beste Leistung in der Champions League von Atletico in einem Topspiel gegen einen sehr schweren Gegner für mich seit langer Zeit, hätte ich jetzt
gesagt. Seit Anfield wahrscheinlich, oder?
Seit Anfield wahrscheinlich, wobei auch da war es ja, also da hatten sie ja nicht viel zu bestellen und dann hinten raus zugeschlagen durch Llorente mehr oder weniger aus dem Nichts, weil das eine war ja, glaube ich, in Adrian Patzer und dann, da waren sie eiskalt, aber sie haben ja an sich so nicht so gut gespielt, sondern alles rausgebolzt und geholzt und geköpft. Ja. Anfield, jetzt fand ich sie wirklich stark. Ich habe es wieder mit meinem Kumpel angeschaut, dem Aule, dem Grüße. Schal hatte ich nicht dabei, nee, habe ihn vergessen. Aber wir haben es zusammen angeguckt und wir waren uns einig, Liverpool war nicht gut und Atletico war erstaunlich stark. Also hat mir wirklich gefallen vom ganzen Auftritt, da war Zug drin. Ja. Endlich haben sie mal nicht gemauert, endlich mal nicht defensiv, sondern wirklich, die haben gemerkt, hey, da geht was gegen Liverpool, Liverpool ist angeschlagen und wir geben Gas und wollen das Ding gewinnen. Das hat mich wirklich, hat mir imponiert und ich fand sie sogar gut noch in Unterzahl. Sogar da hätte ich gedacht, okay, jetzt geht's los, jetzt wird nur noch gemauert, was ja verständlich wäre, ne? Es steht 2-2, die werden jetzt die Bälle rausbolzen und holzen. Nee, sie haben weiter Fußball gespielt, mir hat das echt imponiert und daher starke Leistung von Atletico und sehr unglückliche Niederlage. Hätte nicht sein müssen.
Ja, aber auch hier, Simeone kriegt mehr und mehr seine Spieler besser in Form. Jetzt Joao Felix funktioniert immer besser. Jetzt hat Griezmann auf einmal seinen ersten Doppelpack erzielt. Das sind ja jetzt auch nicht seine ersten Tore für Atletico. Hinten, das hat hier und da vielleicht noch gewackelt. Felipe ist da ja immer so ein Kandidat für vielleicht mal eine Unsicherheit. Kondogbia als umfunktionierter Abwehrchef. Ja, aber jetzt ist ja Jimenez zurück und da ist ja jetzt auch langsam wieder Land in Sicht. Also schade, dass es so verlaufen ist, auch noch mit dem abgefälschten Salator und so weiter. Und ja, dann gibt es eben den Elfmeter auf der einen Seite, aber auch nicht auf der anderen Seite. Ja, schon schwierig, hart entschieden. Macht vielleicht nicht jeder Schiedsrichter so, aber darauf kann doch Atletico aufbauen. Und die haben ja jetzt auch am Wochenende Spitzenspiel vor sich.
Richtig, es ist ja nicht nur das Klassiker oder Spitzenspiel, es ist auch Erster gegen, was ist es, Dritter, glaube ich, ne?
Oder? Vierter ist Atleti.
Ah, Atletis Vierter. Ja, okay, aber die haben ja alle 7 Punkte, von daher, ja. Also 2 Spitzenspiele und unglücklich natürlich die Niederlage. macht Mut, die Leistung absolut. Die Leistung in den letzten Wochen war ja nicht berauschend von Atletico. Ne? Hier bei Alaves verloren und mit Ach und Krach gegen Espanyol und mit Ach und Krach gegen Getafe. Das waren ja wirklich auch schwache Leistungen, biedere Leistungen. Ja. Ich glaube, die Leistung macht jetzt Atleti Mut. Und dazu sieht man auch, mit denen es in dieser Saison zu rechnen. Und zwar wirklich all the way zu rechnen. Wenn sie mutig spielen, wenn sie an sich glauben und wenn sie nach vorne spielen und nicht immer denken, oh, wir mauern jetzt ein 0-0, sondern wenn sie an sich, ja, an sich glauben und ihr Ding runterspielen, dann können sie auch gegen dieses brutal starke Liverpool, für mich einer der drei Top-Favoriten auf die Champions League, da können sie auch mit Liverpool mehr als mithalten sogar. Und das macht Mut.
Ja. Und generell eben nochmal Champions League. Die Spanier sind vielleicht hier und da noch ein bisschen dürftig, aber es ist vielleicht da auch ein bisschen das Thema Erfahrung dabei, ein bisschen den Punkt halten, weil jetzt kein Team ist auf Platz 4. Also Atletico mit 4 Punkten auf dem zweiten Platz und auch bei Villarreal schaut es jetzt nicht so schlimm aus. Die sind Dritter mit 4 Punkten, aber da punktgleich mit Atalanta. Also dafür, da hat jetzt dieses kleine Partidazo in Bern was gebracht, auf schwierigem Terrain, Kunstrasen, aber in ungewohnten roten Trikots haben sie da mal wieder einen rausgeholt.
Also ich habe es ja erst gar nicht erkannt, Villarreal, warum tragen, seit wann tragen die denn rot? Also eh nur die Konferenz nebenher laufen gehabt und dann, wer führt da, wer sind die Roten? Hat ein bisschen gedauert, bis ich sie erkannt habe,
ja. Wenn sie schon gegen Schwarz-Gelb spielen, wird es, glaube ich, schwierig. Da mussten sie vermutlich noch schnell ein Trikot selbst irgendwie gestalten, designen. Ja, also es ist noch lange keiner ausgeschieden, aber auch noch lange keiner durch. Kein Spanier auf Platz 1. Real Madrid da punktgleich mit Sheriff Tiraspol. Und ja, das war natürlich eine Ansage, dieses 5-0 bei Schachtjo Donetsk. Aber auch das nicht überbewerten. Der erste Durchgang war schon auch eher zäh. Das war wieder ein konservatives Real, sehr abwartend, viele Fernschüsse. Und dann eine Flanke hat irgendwie zum Eigentor geführt und dann ist irgendwie Schachtjo nach und nach auseinandergebrochen. Also da ist nett, dass man da jetzt die 6 Punkte nur die halbe Miete hat, weil Donetsk ist ja so gut wie raus und Inter hat schon auch noch seine Problemchen. Und Sheriff wird jetzt auch nicht die restlichen Spiele alle gewinnen, also da auch halbe Miete. Und ja, der FC Barcelona, ein Glück, dass es gegen Dynamo Kiew ging, oder? Weil die haben ja noch schlechter als Barca gespielt.
Ja, wirklich. Ich hab's mir halt auch gedacht. Ein Glück, dass die so schwach sind. Also wirklich, du hättest ganz ehrlich in der ganzen Champions League, glaube ich, also in allen Gruppen, hättest du keinen schwächeren Gegner finden können als Dynamo Kiew an diesem Abend. Ich fand die wirklich dermaßen schwach und das hat sehr wenig mit Barca zu tun. Natürlich, das Pressing von Barca war verbessert, auch Koeman hat es angesprochen, das hat ihm gefallen. Gegen den Ball war das okay von Barca, aber der Gegner war dermaßen wirklich unfassbar schwach und vor allem auch ängstlich, was ich ja auch nicht verstanden habe. Du hast meinen Tweet vielleicht gesehen, ne? Ich habe es einmal rausgehauen, ich kann die Taktik nicht verstehen. Dieses Barca ist so angeschlagen, so verletzlich, so verunsichert natürlich. Ja. Die Aufstellung war mal wieder um Gottes Willen. Ne? So. Und dann gehst du da hin und mauerst und traust dich nicht über die Mittellinie und spielst langsam und behäbig und nicht irgendwie zaghaft. Also komplette Taktik aus der Steinzeit. Eigentlich müsste mittlerweile jeder wissen, gegen dieses Barca draufgehen, pressen, sie vor Schwierigkeiten stellen, dann haben sie Probleme. Also das war wirklich der dankbarste Gegner, den du haben kannst. Und was machst du? Du gewinnst mit Ach und Krach mit 1-0 und überzeugst vor allem in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht. Also die erste war ja noch okay, da kannst du ja auch eigentlich 2-0 führen oder 3-0, ne? Ja. Da Kopfball von de Jong, der darf ja auch gern reingehen. Und dann hatte Dest eine gute Chance, den hat er ja auch schon mal so ähnlich gemacht. Sogar tatsächlich gegen Dynamo Kiew fast die gleiche Chance im letztes Jahr auswärts, da hat er sie reingemacht. So. Oh. Also erste Halbzeit war noch okay, da kannst du auch höher führen, aber die zweite war ja wieder gar nichts. Und du hast gemerkt, die Mannschaft ist verunsichert. Und die hatten einfach Glück, dass Dynamo Kiew gar nichts zustande gebracht hat, weil sie schwach waren einfach.
Ja, irgendwie kompletter Angsthasenfußball. Also es war ja noch genügend Zeit nach Piquets Führung, aber irgendwie wollten sie halt nicht. Und so war das dann für Barca in Anführungszeichen der Aufbaugegner. Jetzt zweiter Sieg in Folge und das zu Hause. Das wird schon ein paar Wunden wieder vielleicht geflickt haben, wird schon gut tun. Aber auch da hat Barca noch auf jeden Fall Luft nach oben. Und es ist, wie ich schon immer gesagt habe, es ist vielleicht sowohl Fluch als auch Segen, dass der FC Bayern in der Gruppe ist. Denn jetzt haben die auch Benfica abgeschossen. Das wird dann vermutlich in München auch nochmal irgendeinen Sieg geben und dann gegen Kiew sowieso nochmal. Also es tut, glaube ich, Barca auch ganz gut, dass jetzt Benfica und Kiew da auch nicht noch überraschend irgendwie groß Punkte holen gegen die Bayern. So kann Barca weiter auf Platz 2 schielen. Jetzt ist es ja nur noch ein Punkt zu Benfica. Also ist noch lange nichts verloren, auch wenn natürlich weiter Druck da ist.
Ja, aber du musst dich absolut als FC Barcelona bei Bayern bedanken, dass sie da Benfica so abgeschossen haben. ein bisschen, also Tordifferenz ist ja recht egal, weil es zählt ja bei Punktgleichheit der direkte Vergleich in der Champions League, aber als Barca musste ich trotzdem fragen, wieso kann ich die nicht höher schlagen, dieses Dynamo Kiew? Und auch das hat Koeman übrigens auch bemängelt, so von wegen, das musste 3 oder 4-0 gewinnen, dieses Spiel. Und es hat auch immer wieder gezeigt, selbst wenn der Gegner noch so schwach ist, dieses Barca hat Probleme. Ganz ehrlich, das Barca von früher, und ich sage jetzt nicht mal das Guardiola-Barca, sondern wirklich sogar das Valverde oder Luis Enrique Barca, hätte dieses Dynamo Kiew 5-6-0 abgeschossen. Und zwar mit Leichtigkeit, wirklich mit Leichtigkeit. Natürlich Messi, wenn der dabei ist, schießt auch dieses Barca mehr Tore, aber grundsätzlich macht mir das schon Sorge, dass du dich so schwer tust und so zitterst ein bisschen, auch wenn du natürlich nicht viel zugelassen hast, also Dynamo Kiew hatte ja keine Chancen, aber du hast gemerkt, boah, da kann ja jederzeit irgend so eine Ecke reinfallen oder so eine Flanke, ne? Irgendwie abgefälscht sein und irgendwo landen. Und das hast du auch der Mannschaft angesehen und das ist besorgniserregend. Du musst die einfach, so eine schwache Mannschaft musst du aus dem Stadion schießen und das war's.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Dass er das nicht konnte, ist bezeichnend.
Ja, ja. Und das, obwohl ja eben noch Fahrt, Jaguero, Coutinho eingewechselt wurden. Ja, De Jong noch das eine Ding vergeben, aber ja, wie hast du es geschrieben, von wegen, er wurde geholt, um eben genau diese Chancen reinzumachen, aber wenn er nicht mehr die reinmacht, warum wurde dann überhaupt er geholt? Also,
richtig.
Es bleibt ein Mysterium.
Es bleibt ein Mysterium. Nichtsdestotrotz, um auf die Tabelle zu kommen, Barca hat ja das riesige Glück, sie können mit 3 Siegen jetzt schon weiterkommen. Das ist ja wirklich kurios. Du verlierst die ersten beiden Spiele und wenn du einfach jetzt 3, also noch 2 weitere gewinnst, eins hast du ja schon gewonnen, bist du sogar schon safe Zweiter. Weil eben, ne, wenn Bayern zu Hause Benfica schlägt, wovon man ja ausgehen darf oder sollte und wenn du oder muss und wenn du selbst Dynamo Kiew schlägst, hast du dein Monster-Endspiel am vorletzten Spieltag gegen Benfica und wenn du da zu Hause gewinnst, bist du schon uneinholbar Zweiter.
Ja.
Also schon ein bisschen glücklich auch die Topical-Konstellation. Ne? Also weiter hoffen, dass die Bayern ihre Hausaufgaben machen. Du selber musst deine 2 Spiele gewinnen jetzt, 2 weitere Endspiele. Und dann bist du sogar schon durch und kannst dir sogar eine Pleite in München erlauben. Weil Endspiel in München, dazu darf es bitte nicht kommen.
Ja, und so ähnlich ist es ja auch bei Sevilla, Villarreal, eigentlich auch Atletico und Real. Hauptsache irgendwie in die K.O.-Phase kommen, das sieht aktuell noch gut aus, auch wenn manche nur auf Platz 3 sind, aber ja, die Mannschaften riskieren nicht so viel wie in La Liga generell auch, Sevilla 3 unentschieden, naja, sogar in Lille jetzt, aber noch ist da alles möglich und eben mit ein bisschen dieser Erfahrung, Abgezocktheit wird man sich da glaube ich schon durchmogeln und wenn Milan eh weiter patzt in Atleticos Gruppe und Porto vielleicht noch einbricht, dann ist auch da Atletico weiter in dieser Champions League Siegertruppe, also alles noch im grünen Bereich. Tja, dann gucken wir mal aufs Wochenende. Es wird ja der 247. Klassiko sein. Und da ist jetzt die große Frage, wer schafft's denn jetzt langsam mal Richtung 100 Siege? Real steht bei 98, Barca steht bei 96 Siegen, zumindest in Pflichtspielen. Also da jetzt kann Real den nächsten Schritt machen Richtung 100 Siege. Übrig bleiben da noch 52 Remis. Ja, aber jetzt der erste Klassiko, ohne dass die Rekordspieler dabei sind. Das waren ja jetzt Messi und Sergio Ramos, die sind jeweils 45 Mal aufgelaufen in Klassikos, keiner hat mehr. Ja, und da wird es jetzt eben ein neuer Klassiko. Vielleicht mal mit so einem neuen Gesicht, Eden Hazard, das wäre ja sein erster Klassiko, aber sieht danach aus, dass der nur auf der Bank Platz nimmt, auch wenn er jetzt am Donnerstag mit der Mannschaft trainiert hat. Er wäre so eins der neuen Gesichter, wie auch Memphis und mal gucken, wer noch. Wie schaust du denn auf den Klassiko?
Ja, zum einen hat Real die letzten 3 gewonnen. Das ist auch eine Statistik, die nicht so schön ist aus blau-roter Sicht. Also drei Klassikersiege in Folge für Real, es könnte der vierte sein. Das wäre schon heftig. Also sowieso drei Siege in Folge ist ja, ja, recht unüblich, ne? Denn der Klassiker, die ist ja immer ein Hauen und Stechen und es geht immer in die eine oder andere Richtung. Also eh schon ein bisschen kurios, vor allem, weil ja die beiden Mannschaften jetzt seit Jahren ihre Problemchen haben. Also, dass die eine Mannschaft da im Klassiker zumindest da souverän ist oder gewinnt, am Stück gewinnt, ist ja schon etwas unüblich. Es könnte der vierte sein. Das wäre schon richtig bitter für Barca. Gleichzeitig, ja, sind beide auch irgendwo angeschlagen, mal wieder, wie immer. Denn dieses 5-0 gegen Schachtar, du hast es angesprochen, liest sich schön und gut, aber es war auch da ein geschenkter Sieg gegen eine sehr, sehr schwache ukrainische Mannschaft. Also beide Mannschaften, Barcelona und Real Madrid, hatten ein bisschen Glück, dass sie auf solche, ja, Sparringspartner getroffen sind unter der Woche, sich ein bisschen Selbstvertrauen holen konnten. Wenn die andere Gegner gehabt hätten, wäre es, glaube ich, anders ausgegangen. Und dann hätten wir jetzt noch mehr ein Klassiker, wo du sagst, boah, die beiden Schwergewichtsboxer sind sehr, sehr angeschlagen und versuchen sich jetzt irgendwie taumeln, selbst auszunocken, so ein bisschen. Also, ja, nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft, die beiden Clubs, würde ich sagen.
Ach, Real habe ich jetzt nie so ganz in der großen Krise gesehen. Da war das 0-0 gegen Villarreal passiert, das gegen Sheriff, da waren auch irgendwie andere Mächte im Spiel bei 31 zu 4 Abschlüssen. Espanyol war schon eher tragisch traurig, weil da die Mannschaft keine Mittel gefunden hat nach vorne. Irgendwie vier Mittelfeldspieler standen sich auf dem Fuß, aber jetzt Schachtjor. Ja, da war es dann auch eher das Individuelle, der Vinicius-Effekt mal wieder, dass der einen rausgehauen hat. Aber das ist jetzt eben so das Spannende, wenn wir so überlegen, wie wird der Klassiko vielleicht verlaufen? Wer wird da angreifen? Wer wird mehr riskieren? Jetzt war eben Carlo Ancelotti zum Saisonstart, hat das ja doch eher mal offensiver versucht, Außenverteidiger rücken auf und das ist dann zulasten der Defensive gegangen und jetzt eben gegen Schachtjor hat er eben diesen leicht Zidane-Ansatz gewählt, viel Ballkontrolle, viel Ballbesitz mit Toni Kroos auf dem Platz, ist eben auch nicht so das ganz große Tempo auf dem Platz, aber dann eben ein bisschen mehr Sicherheit, wenig Risiko eingehen und eben auf diesen einen Fehler warten, das hat ja schon oft bei Real zum Erfolg geführt, zur Meisterschaft 2020 eigentlich, hier war es jetzt das Eigentor von Schachtjor. Und die sind dann einfach auseinandergefallen. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch jetzt im Camp Nou erstmal Vorsicht angesagt ist, sicher stehen, nicht irgendwie von den schnellen Fati und Co. außen überlaufen werden, weil da glaube ich, Barcas linke Seite, wenn da so Alba, Frenkie de Jong, Fati spielen und das ist eben auf der anderen Seite, Reals rechte Seite ist da eben die Schwachstelle, weil Carvajal wird wohl auch nicht fit. Kader wohl, könnte er es schaffen, aber da wieder so egal, ob Vasquez oder Nacho als Rechtsverteidiger, deswegen erstmal nur auf Nummer sicher gehen.
Ich glaube tatsächlich, das gilt für beide. Ich glaube, beide werden vorsichtig reingehen. Ich glaube, die Devise wird mit diesem Klassiker sein, verlieren verboten. Und zwar, das gilt für beide. Also keiner will verlieren, deswegen neige ich auch stark dazu, dann vielleicht ein Unentschieden gehen, wobei Unentschieden tippen in Klassikos ist ja super schwer, weil die selten Unentschieden ausgehen. Ne? Ja. Meistens gewinnt ja einer der beiden. Aber eben, dass der Approach halt wirklich vorsichtig ist, dass wir also keinen hochklassigen, beide stürmen Vollgas und es geht 3-3, 2-3, 3-2 aus, sondern eher, vielleicht geht es so aus, weil beide zu schwach sind, um zu verteidigen, aber nicht, weil sie so wirklich drauf aus sind, da ein Spektakel zu liefern. Denn ich glaube, beide spielen auf Safety First. Beide wollen nicht verlieren, weil sie wissen, boah, verlieren, das wär zu bitter. Mit Unentschieden, glaube ich, könnten beide sehr, sehr gut leben und wahrscheinlich würden das beide sogar unterschreiben. Denn Koeman bleibt dann im Sattel, dann hätte er ja 7 Punkte aus seinen 3 Endspielen eingenommen, ne? Hätte die beiden Endspiele gewonnen, die vorherigen, und jetzt zumindest diesen Kracher nicht verloren. Und für Real wäre es ja auch kein Drama, denn man bliebe ja in der Tabelle vor dem FC Barcelona. Und daher glaube ich tatsächlich, beide können sehr, sehr gut mit einem Remis leben. Und deswegen werden beide, glaube ich, auch nicht so viel riskieren und es wird lange dahin plätschern, bis der Erste vielleicht trifft. Und dann entwickelt sich ein Spiel, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich 60, 70 Minuten 0-0 steht. Würde mich null überraschen.
Ja, außer einer rutscht mal wieder durch und irgendwie Valverde reißt ein Loch wie das letzte Mal im Camp Nou. Also ja, das ganz große Spektakel ohne Messi, Ramos und sowieso Cristiano, Neymar können wir da nicht mehr groß erwarten und Bale ist ja auch verletzt. Also da wird es schon spannend, welche neuen Gesichter da jetzt für Schlagzeilen sorgen, ob das dann gleich Fati ist oder Vinicius wieder, hat ja schon mal getroffen beim 2-0, dem drittletzten Klassiko. Die Erfahrung im Camp Nou oder im Camp Nou, die letzten Spiele, die machen mir auch Hoffnung. Von den letzten 6 Gastspielen hat Real nur eines verloren. Das war dieses 1-5 unter Lopetegui. 2 gewonnen und dann bleiben noch 3 unentschieden. Also auch da meistens überzeugt doch eher irgendwie die Auswärtsmannschaft. So Barca dafür gerne mal dann in Madrid. Also ich glaube schon, dass es einen Sieg geben könnte. Aber ja, wie du schon sagst, keine Mannschaft, glaube ich, wird voll all in gehen. Und manche Madridistas träumen ja schon, oh, wir müssen mal ein Zeichen setzen und Barca abschießen. Jetzt 5-0 gegen Schachtür, also mindestens 4-0 gegen Barca. Nee, daran glaube ich jetzt nicht. Dafür ist vielleicht die Mannschaft dann auch zu vorsichtig. Und ich traue, also so oft ich Barcas Defensive auch kritisiere, langsam und so weiter, aber ich glaube nicht, dass sie so auseinanderbrechen wird wie jetzt Schachtür, dass sie das Vinicius da, so geil das Tor auch war, da einfach durchspazieren kann, durch die komplette Abwehr. Von dem her, Kalmar irgendwie,
also das wird schon spannend. An die Madridistas, die da von hohen Siegen träumen, ich sag mal so angeschlagen wie Barca aktuell ist, waren sie halt wirklich auch selten. Wirklich, dass seitdem ich den Verein kenne, dass du wirklich, ja, für mich sind sie fragil, mental, auch vom Mannschaftsgefüge her, denn nochmal, guck halt einfach auf die Aufstellung, jetzt haben sie mit Luke de Jong da gespielt, der eh Neuzugang ist, der da nicht reinpasst und der sich ganz klar nicht akklimatisieren kann noch. Jetzt hat Sergiño Dest erneut zum zweiten Mal überhaupt rechts außen gespielt, also auch komplett uneingespielte Aufstellung, auch wenn er das okay wieder gemacht hat und ne, er kann das ja halbwegs, weil er stark im Dribbling ist und gut mit Ball am Fuß, aber es ist ja schon eine gepatchworkte Mannschaft irgendwo. Dann hast du den 17-jährigen Gavi im Mittelfeld, weil Pedri ja höchstwahrscheinlich weiter ausfallen wird, also gegen Kiew, war er noch nicht fit. Es wäre wieder eine Wunderheilung und es wäre auch wieder too much. Andererseits wäre es wieder typisch Koeman, wenn der einen Tag fit ist quasi, ein Mannschaftstraining mitmacht, zack, von Anfang an. Denn genau das hat er ja beim letzten Spiel gemacht. Hat ja Pedri verheizt, zack, wieder Verletzung aufgebrochen. Ja. So, und dann hast du beispielsweise auf links ist Jordi Alba angeschlagen, hat gestern eine kleine Verletzung oder irgendwas davongetragen gegen Dynamo Kiew. Also der könnte ausfallen oder zumindest, wenn er fit sein sollte, wird er nicht 100% fit sein, wird fit gespritzt werden. Also auch da ein Fragezeichen, sprich die Mannschaft ist voller Fragezeichen, voller Problemchen. Anzu ist ja auch erst jetzt, drei Spiele erst überhaupt absolviert, noch keines über 90 Minuten logischerweise und jetzt gegen Dynamo Kiew war auch schwach. Muss ich ja auch erst finden, Coutinho muss ich erst finden nach 9 oder 10 Monaten Verletzungspause. Also dieses Barca ist angeschlagen, ist verwundbar, vielleicht so verwundbar wie noch nie, von daher als Madridista würde ich auch sagen, go for it, Also die Chance ist schon da, dass du da Barca richtig einen mitgeben kannst.
Ja. Könnte, aber will ich noch nicht von träumen, also mal schauen. Ich hatte eben das Thema angesprochen, um mal zu einem kleinen Quiz zu kommen. Rekordspieler waren ja Messi und Ramos mit je 45. Was meinst du denn, welcher aktive Spieler hat denn die meisten Klassikos bestritten?
Busquets und Modric würden mir da reflexartig einfallen und da würde ich auf Busquets gehen, weil der, glaube ich, länger im Verein ist als Modric. Ja,
genau, der ist länger dabei, der steht jetzt bei 40 Klassikos, aktiver Spieler mit den meisten, danach kommt Benzema mit 35, Modric ist ja erst seit 2012
bei Real. Ja, den hatte ich unterschlagen tatsächlich, ja klar, der ist ja... Ja,
Marcelo bei 31 gäbe es auch noch, aber der wird jetzt, glaube ich, keine große Rolle spielen. Da ist ja gut, dass Ferland Mondi fit wurde und auch gleich Präsenz gezeigt hat, da bei Schachtjor. Ich hätte noch ein Thema offen, Startelf-Prognosen. Magst du anfangen, so generell, welche Elf und wer fit wird, wer nicht?
Weil ja, wie gesagt, ich hatte ja Alba schon angesprochen, also da ist ein Fragezeichen. Ein Fragezeichen natürlich auch rechts außen, setzt er erneut auf Dest. Ich glaube, Dembélé wird auch noch nicht fit genug sein, der hätte einfach mal ein paar Minuten spielen können. Ich glaube, Anzu wird beginnen, deswegen war gegen Kiew nur auf der Bank gesessen, um eben zu beginnen. Ja. Sprich, wenn Anzu auf links ist, hast du dann Memphis im Zentrum. Es kann tatsächlich auch sein, und es würde mich nicht überraschen, wenn sie wieder so ein falsches 4-3-3 spielen, dass du quasi keinen wirklichen Rechtsaußen hast, sondern ja, das Mittelfeld eher massierter machst. Und dann Gavi zum Beispiel so ein Fake-Rechtsaußen, also eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, der auf rechts agiert. Oder
kann der das?
De Jong. Hat er gegen Levante, meine ich, gemacht. Dass er quasi rechts nominell gespielt hat, aber quasi einfach einen Achter, der immer wieder ein bisschen auf rechts ging und dann halt hinterlaufen wurde von Dest. Ne? Also, dass du wirklich im Endeffekt nur mit zwei wirklich nominellen Stürmern spielst, nämlich Anzu und Memphis, die ein bisschen rotieren und dass du eher das Mittelfeld verdichtest mit, was ist das dann, Busquets, De Jong, Gavi, vielleicht Sergio Roberto, so in die Richtung irgendwie gehst, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ansonsten, ja, rechts ist... Das Fragezeichen ist rechts vorne. Ne? Yusuf Demir spielt jetzt keine Rolle mehr seit Wochen. Der ist noch nicht so weit, ganz klar. Sie könnten auch wieder Sergio Roberto da aufstellen, aber das ist alles nur kein kreativer Rechtsaußen, ne? Der für wenig Gefahr sorgt. Also ja, viele viel stellt sich von selbst auf, also Pique gesetzt, Eric Garcia wird, denke ich, gesetzt sein, Araujo ist ja noch verletzt, auch da, ne? Du wirst dich wahrscheinlich freuen, wenn Eric Garcia spielt, weil du sagst, oh, das ist ein Schwachpunkt.
Ja.
Muss man nicht so sehen, aber ich kenne ja deine Sichtweise, von daher, ja. Problematisch. Ich bin auch gespannt, ob Coutinho beispielsweise anfängt, weil da könntest du sagen, oh, den setze ich vielleicht auf die 10 und vorne, ne, rotieren ein bisschen an, so ein Memphis, immer mal wieder wechseln sich ab. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also, ja, viele Fragezeichen so ein bisschen.
Also heißt, um das zusammenzufassen, Ter Stegen natürlich, dann glaubst du Dest hinten mit Piqué und Eric Garcia, Alba das große Fragezeichen da hinten, wird schon irgendwie reichen, dann eben Mittelfeld natürlich Gavi, De Jong, Busquets, ja, und vorne dann, was hast du gesagt, Fati, Memphis und dann, je nachdem, Gavi vorne oder Roberto vorne.
Oder so. Dest vorne und Minguesa dann die sicherere Rechtsverteidiger-Variante, wenn du sagst, oh, ich habe Schiss vor Ferland Mendy und das müsste der FC Barcelona haben, weil das ist eine Waffe, der Typ. Ja. Also sprich, dann sagen sie, oh, Dest gegen Mendy, der wird überlaufen, mach mal lieber Dest eins weiter vorne wieder und wir setzen hinten auf Minguesa einen, ne, eher einen Innenverteidiger oder sie sagen Sergio Roberto, weil der dann trotzdem mehr mit Ball am Fuß kann. So in die Richtung, also ungefähr, ja, 2-3 Fragezeichenchen.
Okay.
Aber ansonsten steht, glaube ich, im Großen und Ganzen die Aufstellung.
Bei Real gibt es natürlich auch noch ein paar Fragezeichenchen. Jetzt Benzema hat am Donnerstag nicht mit trainiert. Leichte, minimale Knöchelprobleme, aber der dürfte fit werden. Hazard und Carvajal haben mit trainiert, aber da sieht es eher nach Bank aus. Jovic und Isco noch ein bisschen unklar. Die sind so leicht angeschlagen. Bale und Ceballos sowieso verletzt. Also glaube ich, gibt es nur zwei Änderungen im Vergleich zur Elf jetzt gegen Schachtür. Courtois natürlich im Tor. Und dann glaube ich, könnte eher Nacho statt Vázquez rechts verteidigen. Die Restabwehr bleibt. Militao, Alaba und Mondi. Und im Mittelfeld, glaube ich, wird es das gleiche Trio geben wie beim letzten Klassiko im Camp Nou. Da hat ja neben Casemiro und Kroos hat Valverde gespielt, auch, glaube ich, das 1-0 erzielt. Modric wurde dann eingewechselt und hatte noch das 3-1 erzielt. Also ich glaube, da, nachdem jetzt Modric gestartet ist, wird da Valverde reinrotieren und vorne wird wohl nichts verändert, weil die drei haben jetzt überzeugt. Benzema mit seinen zwei Brasilien-Buddies, Rodrigo und Vinicius, und Hazard ist einfach kein Kandidat für die Startelf. Selbst wenn er jetzt wieder bei irgendwie 99% Fitness sein sollte. Es macht keinen Sinn, den aufzustellen. Also an die Elf glaube ich bei Real.
Also vor Rodrigo habe ich nicht so den Schiss, sage ich ganz ehrlich. Also das heißt jetzt nicht, dass er nichts kann oder so, aber ne, so.
Ja.
Vor Vinicius schon, weil der einfach super gut drauf ist. Aus irgendeinem Grund kann er plötzlich Tore schießen, auch wenn ich glaube, er weiß selbst noch nicht warum, aber ne, macht er ja. Also wirklich starke Saison.
Ja.
Sprich, der war ja schon immer gefährlich, weil er einfach, ne, Dribbling, Schnelligkeit hinter die Kette kommt, schwer zu greifen ist. Und wenn er jetzt noch ab und zu weiß, wo das Tor ist, stellt er eine brutale Gefahr dar und dann natürlich mit Abstand der gefährlichste. Und für mich tatsächlich eine sichere Wette, dass er trifft, ist natürlich Benzema.
Ja.
Also es würde mich überraschen, wenn der nicht trifft. Ich habe es im Talk und Tipps Podcast, meinem anderen Podcast angesprochen, wo wir immer so Wetttipps und so Prognosen abgeben. Wettet oder setzt darauf, dass Benzema trifft. Das ist für mich wirklich eine sichere Sache. Da gehe ich fest davon aus. Der ist so stark drauf. Es würde mich absolut wundern, wenn der nicht knipst.
Wäre nicht sein erster Klassiko. Allein im letzten dieses Hackentor da von außen reingebracht. Ja, steht bei 11 Toren und 8 Vorlagen nach 11 Saisonspielen. Vinicius bei 7 und 5 nach ebenso 11 Einsätzen. Also die zwei sind richtig gut drauf. Und ja, könnte passieren, dass Piqué vielleicht den einen oder anderen Knoten in die Beine gespielt bekommt. Da sind wir deswegen schon beim Tipp. Ich glaube dran, dass Real Madrid den 99. Klassikosieg einfahren kann. Glaube aber jetzt nichts an was Deutliches, Klares, kein klarer Klassiko. Ich tippe ein 2-1 für Los Blancos.
So, ich hätte dich jetzt Forscher erwartet, so ein bisschen. Nach hier 5-0 in Donetsk und Barca hast du jetzt zweimal gesehen, die waren zittrig, also auch gegen Valencia haben sie vieles 3-1. So, deswegen dachte ich, du kommst Forscher daher. Ich bin überhaupt nicht guter Dinge, eben weil die Leistung nicht gestimmt hat. Mir geht's ja, ich bin cool, ey. Mir geht's um die Leistung. Der Fußball muss stimmen.
Ja.
Und wenn der Fußball nicht stimmt, dann bin ich nicht guter Dinge und der Fußball stimmt aktuell nicht. Das war mir viel zu wenig gegen Kiew. Und auch Valencia, ne, muss ja damals das 2-2 eigentlich machen, der Pfostentreffer und dann hier, ne? Also von daher Barca fragil. Und die Sache ist eben, Benzema ist so stark drauf, der bestraft das eben. Ne? Diese 2-3 Schläfrigkeiten oder Unachtsamkeiten in der Defensive, die Barca immer drin hat, wo sie einfach nicht wissen, wo ist links und rechts und oh, Hilfe und ne? So, also Rückzugsverhalten stimmt da nicht bei Kontern etc., da lassen sie Lücken und Benzema nützt die halt aus.
Ja.
Deswegen erwarte ich fast schon fast schon zwei Tore von Real, mindestens eins macht Benzema, Vinicius trifft vielleicht auch wieder, schießt Richtung Eckfahne und dann ist der Ball aber trotzdem drin, so ein bisschen. Also ich habe Angst und ich versuche mal ein bisschen Mut zu machen in Kulis. Es wäre eine wunderschöne Geschichte nach dieser Woche, wenn Ansu der gefeierte Held wird, ne? Vertragsverlängerung 27, Rückkehr, Top-Tor gegen Valencia. Also es wäre eine runde Sache, wenn er den Klassiko mit seinem einen Tor entscheidet und Matchwinner wird. Davon würde ich gern träumen, das wäre schön, aber die Realität sieht meist eher anders aus und die Realität ist, Barca ist fragil und Real ist abgezockt und Real hat Benzema. Deswegen, ich würde einen Unentschieden unterschreiben, gebe ich ehrlich zu.
Traurig.
Und ich habe das Gefühl, es geht aber nicht so schön aus. Ah. Und die Blancos könnten jubeln, weil sie abgezockter sind und weil sie als Team trotzdem besser funktionieren. Auch wenn sie nicht überzeugend sind. Aber das waren sie ja beim letzten Sieg im Camp Nou auch nicht, beim 3:1. Da waren sie auch einfach routinierter, fand ich.
Oh, ich würde sagen, im Camp Nou waren sie besser, aber im Di Stefano war es ja so eine Sache auf der Kippe.
Aber in beiden Spielen auf gut Deutsch die routiniertere, abgezockte Mannschaft. Ja. Natürlich mit ein bisschen Glück und ein bisschen Augenhöhe, aber beide nicht gut drauf. Aber die routinierte, abgezocktere Mannschaft hat die ein, zwei Chancen gemacht und die anderen sind halt Bubis und Youngster und unerfahren und fragil und Patchwork zusammengestellt und am Ende reicht es halt dann nicht. Und die abgezocktere Mannschaft hat die letzten zwei Spiele gewonnen. Und deswegen bin ich nicht ganz so guter Dinge. Leider. Aber ich hoffe natürlich.
Was heißt
als Tipp? Doppelte Chance x2.
Was heißt das denn?
Naja, unentschieden oder Auswärtssieg.
So. Ah, okay, naja. Da hält er sich wieder bedeckt ein bisschen. Na gut, dann schauen wir mal. Sonntag eben 16.15 Uhr schon, ja. Wenn ihr 21 Uhr einschaltet, dann am Sonntag, dann schaut, seht ihr auch ein Topspiel. Das ist aber Atletico gegen Real Sociedad. Also aufpassen, Sonntag Nachmittag. Ansonsten
gibt's noch... Ganz ehrlich, auf das Spiel habe ich mehr Bock. Also man merkt schon, ich bin nicht heiß auf ein Klassiko. Ich habe Angst. Koemans Barca, ne, euphorisiert mich nicht, wie übrigens auch die Fans im Camp Nou. Ich glaube, Stand heute kannst du noch locker Karten kaufen.
Ja, gibt immer noch. Zwar also 150 Euro, aber ja.
Aber wann hat es das schon mal gegeben? Ne? So, normalerweise ist das Ding binnen 3 Stunden ausverkauft, weil alle auf die Webseite stürmen um 10 Uhr, wenn die das Online-Portal aufmacht quasi, der Ticketshop. Und jetzt kannst du seit einer Woche Tickets kaufen und die werden die Dinger nicht los. Ja. Also das spricht der Bände. Ne? Der Barcelonismo ist nicht heiß auf den Klassiko. Ich hätte gerne noch drauf verzichtet.
Gutes Stichwort. Unser Adrian ist ja aktuell wieder in Spanien. Jetzt habe ich gerade noch mal geguckt. Wir haben Akkreditierung angefragt beim FC Barcelona. Und jetzt eben gerade 13.14 Uhr kam die Bestätigung. Adrian ist dabei im Camp Nou. Sehr cool. Sonst hätte der sich auch noch ein Ticket holen müssen für 150 plus. Aber so stark. Real Total wieder vor Ort. Ja, muss ich ihm gleich weitergeben. Gut, dann habe ich jetzt was zu tun. Das war schon mit unserem Quickie-Tacker, oder?
Nee, das war's. Wie gesagt, man hört, die große Euphorie ist nicht da. Vielleicht, ne? Vielleicht irre ich mich stark und Ansu schießt ein 3:1 heraus mit Doppelpack und Memphis macht wieder einen. Wäre auch cool, ne? Memphis hier, weil du gefragt hast, wer wird das Gesicht dieses Klassikos? Vielleicht wird es ja Memphis, der jetzt 2-3 nicht so gute Spiele hatte. Mhm. Vielleicht.
Hazard in seinem ersten Klassiko von der Bank.
Vielleicht hebt sich Hazard die 2,5 grottenschlechten Jahre jetzt für den Klassiker auf. Kann ja auch sein, ne? Ja. So, wir werden es erfahren am Sonntag um 16:15 Uhr. Wie immer natürlich live im Live-Ticker, also live im Fernsehen natürlich bei The Zone, aber Live-Ticker gibt es auf Real Total, Live-Ticker gibt es auf Barca-Welt.de, kann man sich auch mal angucken. So, Second Screening nebenbei, ne?
Ja, jo, witzig. Ja, und auch davor natürlich viel zu lesen über Statistiken, Historisches bei Barca-Welt und Real Total. Da kam jetzt erst ein großes Interview und der hat eben auch gesagt, von wegen Klassiko kann man nicht tippen. All das kannst du vergessen, denn es geht da nur um die 90 Minuten und da kann wirklich alles passieren. Also sind wir doch mal gespannt, was wir danach bei Tiki-Taka dann bereden haben. Das werdet ihr noch erfahren und dritte Halbzeit sowieso. Also freuen wir uns drauf auf ein doch irgendwie spannendes Spiel und dann, ja, hören wir uns danach. Vielen Dank fürs Einschalten. Großes Danke natürlich auch wie immer an alle unsere Patreons. Und dann bis nach dem Klassiker. Ciao, ciao.
Servus.